Ein sehr bewegendes Lied, finde ich. Die Ewigkeit ist mein Zuhause und Paulus weiß, dass die Ewigkeit sein Zuhause ist, als er seinen zweiten Brief an seinen Schüler und dann treuen Mitarbeiter Timotheus schreibt. Der ist inzwischen Ältester in Ephesus. Er ist dort eingesetzt und er muss so manche Anfeindungen aushalten. Timotheus leidet. Und Paulus leidet auch, als er diesen Brief schreibt. Da gibt's nicht nur Angriffe von außen, sondern auch von innen. Und dazu gehören an erster Stelle inhaltliche Angriffe, also falsche Lehren über Jesus. Auf unserer Pastorenkonferenz in Rade letzte Woche, da wurden wir darauf hingewiesen, dass es vor etlichen Jahren eine gute Entwicklung in unserem Verband gegeben hat, nämlich dass wir unseren Glauben bezeugen sollen, indem wir sagen, wofür wir sind und nicht wogegen. Aber, so hat uns unser Direktor auch gesagt, es darf deshalb nicht sein, dass wir aufhören, für die richtige Lehre zu streiten. Zum Beispiel, weil nur noch gute Beziehungen zählen. Wenn es in der Gemeinde nur noch darum geht, dass Leute nett miteinander umgehen, ohne dass es eine Rolle spielt, was man eigentlich glaubt, dann wird der geistlichen Verwirrung Tor und Tür geöffnet. Und deshalb können und dürfen wir nicht darauf verzichten, unsere Meinungen und auch unsere Lebensweisen, unsere Motivation für das, was wir tun, auch wie wir es eben gehört haben in diesem Poetry Slam, dass wir die biblisch begründen. Es gibt zum Beispiel Bücher zurzeit auf dem Markt, neben vielen merkwürdigen Internetseiten, Bücher, die ganz christlich klingen, die aber derzeit schwer für Verwirrung sorgen, wie zum Beispiel das Buch Raus aus der Sackgasse oder Das klingt ja richtig gut, Glauben, Lieben, Hoffen. Aber in Wirklichkeit sind das Werke, die die Abkehr vom christlichen Glauben vorantreiben. Und da kann man nicht einfach simpel unter dem Deckmantel der christlichen Nächstenliebe jede noch so unbiblische und auch teils direkt gegen Jesus gerichtete Meinung stehen lassen. Wie zum Beispiel in dem Buch Glauben, Lieben, Hoffen, da wird behauptet, dass im Alten Testament nicht von Jesus die Rede sei, dass dort nicht auf Jesus hingewiesen wird. Das ist einfach grundfalsch. Wer das Alte Testament und die Hinweise auf Jesus dort nicht kennt, kann auch das Neue nicht richtig verstehen. Und diese Liebe, die wir hier untereinander haben sollen und praktizieren sollen, die liebt nicht nur irgendwie den Nächsten, sondern auch die Wahrheit des Wortes Gottes, das Jesus Christus übrigens vollkommen bestätigt, auch das Alte Testament. Und er stellt es nicht in Frage. Ohne die Liebe zur Wahrheit kann es keine christliche Einheit im Heiligen Geist geben. Jesus lässt sich nun mal nicht auf individuelle Lieblingsvorstellungen reduzieren. Er lässt sich auch nicht politisch korrekt und zeitgemäß anpassen. In der Gefahr stehen wir immer wieder im Gespräch mit Leuten, die ihn kritisieren. Aber Jesus ist nicht unseres Geistes Kind, sondern er ist Gottes Sohn. Es ist kein neues Phänomen, dass die gefährlichsten Angriffe gegen den Glauben von innen kommen. Und heute sogar aus evangelikalen Reihen. Tückisch ist es, wenn da begründetes Vertrauen durch naive Leichtgläubigkeit ersetzt wird, die auf jede Überprüfung anhand der Bibel verzichtet. Nur so haben die Verwirrer leichtes Spiel beim Vermischen der Wahrheit Gottes mit falschen Behauptungen. Und diese Gefahr, die gab es schon immer für die Gemeinde. Die gab es auch schon zu Paulus und Timotheus Zeiten und zwar richtig heftig damals. Da waren zwei Verdrehungen der Wahrheit, zum Beispiel zur Auferstehung der Toten, besonders beliebt. Und diese Verdrehungen, die haben auch heute noch gewisse Nachfolger und Hochkonjunktur. Die einen meinten damals völlig euphorisch, dass sie durch den Glauben an Jesus hier und jetzt schon auferstanden wären, in dem Sinn, dass sie als Menschen, die hier in der Welt leben, kein Leid mehr ertragen müssten, wenn sie nur richtig glauben würden. dann würden sie bereits jetzt in dieser Welt von allen Krankheiten geheilt und müssten nicht einmal mehr den körperlichen Tod erleiden. Das erinnert an manch extreme charismatischen Richtungen von heute, die sich quasi hier und jetzt schon im Himmel wähnen. Ja, es ist richtig, wir sind hier durch den Glauben an Christus mit der Ewigkeit verbunden. Ja, er lebt schon hier, aber er will uns dort haben. Wir sind noch nicht im Himmel. Und dann wird man nicht selten furchtbar enttäuscht, wenn man glaubt, wir würden hier schon im Himmel leben. Dann wird man oft furchtbar enttäuscht und wendet sich von Jesus ab, wenn Krankheiten und Leid trotz Gebet und Heilungsgottesdiensten nicht verschwinden. Paulus muss deshalb an verschiedenen Stellen klarstellen, dass es eine Auferstehung am Ende der Zeit geben wird, wenn Jesus wiederkommt und eine ganz neue Welt schaffen wird. Dann erst wird das unser neues Zuhause sein. Und bis dahin hat Jesus seinen Nachfolgern nie für das Leben in dieser Welt versprochen, sie vor allem Leid zu bewahren. Im Gegenteil, sie würden sogar seinetwegen mehr Leid ertragen müssen, so wie es gerade damals Timotheus erlebt. Und Paulus spricht in diesem zweiten Brief an ihm von den Tränen von Timotheus, von schweren Kämpfen, die er auszuhalten hat, und von schlimmem Leid. Der andere Irrglaube war eher philosophischer Natur. Hier wurde die Auferstehung komplett vergeistigt, sodass alles, was mit dem Körperlichen zu tun hatte, auch die Auferstehung Jesu selbst, überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Auferstehung wurde als Erlangung einer höheren geistigen Stufe missverstanden, vielleicht so ein bisschen in die buddhistische Richtung, bei der alles Körperliche bedeutungslos werden würde, bis dahin, dass manche Gruppierungen körperlich sich komplett gehen ließen, bis hin zu einer sexuellen Enthemmung. Und geistige Höhenflüge bei gleichzeitiger ethischer Entgleisung, das war schon immer sehr attraktiv. Heute ist die Vergeistigung etwas anders gelagert, aber wenn, dann genauso falsch. Wenn nämlich die Auferstehung Jesu ausschließlich bedeuten soll, dass er in unseren Gedanken weiterlebt. Als ewiges Leben ohne jede körperliche Auferstehung von den Toten und ohne diese neue Schöpfung, die uns Gott verheißt. Paulus ist in der Beurteilung von so diesseitig gelagerten Lehren nicht zimperlich. Wenn wir in dem Brief weiterlesen, in Kapitel 2, Vers 17, da vergleicht er das mit einem Krebsgeschwür, dass das Vertrauen in Jesus und in seine Zusagen zum realen Leben nach dem Tod aushüllt und zerstört. Unter anderem wegen solcher Verdrehungen des Evangeliums will Paulus seinem Freund Timotheus helfen, dass der seinen festen Standpunkt behält, egal wie schwer und wie anhaltend die Angriffe sein mögen. Und dazu schreibt Paulus in seinem Brief, nicht vorwiegend als Orientierung an die entsprechend verwirrten Gemeinden damals, wie in Ephesus, wo Timotheus gerade dient, sondern Paulus schreibt vor allem persönlich an seinen Freund Timotheus. Das macht diese Briefe aus. Sie sind sehr persönliche Briefe, die dann später erkannt wurden in ihrer Bedeutung auch für die Gemeinde. Aber zunächst sind sie an Timotheus gerichtet. Und er leidet ganz offensichtlich unter dem Dauerbeschuss falscher Lehren und es hat ihn mürbe gemacht. Man könnte fast sagen, der Mann steht vor sowas wie einem geistlichen Burnout. Und das hat Paulus mitbekommen und deswegen ermutigt er ihn. Deshalb baut Paulus ihn auf, indem er ihn an seine Berufung erinnert und an die Fundamente des Glaubens, die unverrückbar sind. Und dazu lesen wir jetzt eine Passage dieser Ermutigung aus 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 14. Ich weiß nicht, ob jetzt die Einblendung funktioniert. Wenn nicht, dann ist jetzt auch kein Problem. Deshalb ermahne ich dich, das Feuer der Gabe Gottes in dir wieder anzufachen. Es brennt ja schon in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. Sei vielmehr bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns errettet und dazu berufen, zu seinen Heiligen zu gehören. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Gott hat mich eingesetzt, damit ich diese gute Nachricht als Apostel und Lehrer weiter verbreite. Deshalb erleide ich all das, aber ich schäme mich nicht dafür, denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe, und ich bin überzeugt. Er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Halte dich an das Vorbild der unverfälschten Rede, die du von mir gehört hast, und bleibe in dem Glauben und in der Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus kommen. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir die Kraft dazu geben. Drei wesentliche Punkte hält hier Paulus fest, die für den Glauben unverzichtbar sind. Und wenn wir Jesus heute, Jesus glaubwürdig bezeugen wollen, dann brauchen wir die Gewissheit, wie sie auch Timotheus gebraucht hat, dass sie auch wirklich zutreffen. Der erste Punkt: Das Evangelium ist keine Botschaft, für die man sich schämen müsste. Paulus spricht hier überraschend oft davon, sich nicht zu schämen, weil diese Botschaft voller Kraft ist, die von Gott kommt, weil sie Menschen den lebensrettenden Weg zu Gott zeigt, und zwar wahr und eindeutig durch Jesus. So wie er war und wie er immer noch ist, weil er auferstanden ist, und nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Im Evangelium steckt nur so die unmittelbar wirkende Kraft des Geistes Gottes. Und damit Timotheus mit dieser Kraft ausgestattet vollmächtig lehren kann, hatte ihm Paulus damals die Hände aufgelegt und ihn so in den Dienst der Verkündigung des Evangeliums berufen. Paulus bekräftigt diese geistliche Ausstattung seines Schülers in Vers 7 und 8 so: Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. Sei vielmehr bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Wer die Wahrheit über Jesus sagt, der braucht sich nicht zu schämen. Und erst recht braucht er sich nicht zu schämen, wenn er wegen Jesus leiden muss, Nachteile in Kauf nehmen muss oder vielleicht deswegen weniger beliebt bei seinen Kumpels ist. Wenn die gegen Jesus sein sollten, dann liegt es oft daran, dass sie keine Ahnung von Jesus haben, und dann bin ich gefragt, mit ihnen darüber zu reden, wer Jesus wirklich ist und was er mir bedeutet. Dann bin ich gefragt, sie aufzuklären. Und wenn sie das nicht wissen wollen, dann werden sie irgendwann merken, wer am Ende auf der Siegerseite steht. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass wir untergehen, wenn wir Jesus bekennen. Wer als Zeuge Jesu verspottet oder vielleicht sogar tätlich angegriffen wird, was ja wohl die wenigsten von uns erlebt haben, der braucht sich dafür nicht zu schämen. Er darf sich nicht schämen, denn wer sich wegen Jesus schämt, der gibt ja seinen Gegnern damit recht. Ich muss zugeben, dass mir das auch schon passiert ist, dass ich mich geschämt habe, weil ich an Jesus glaube. Bloß weil andere diesen Glauben für doof gehalten haben, vor allem wenn sie als ganze Gruppe aufgetreten sind, dann kam ich mir mit meinem Glauben auf einmal so alleine vor, so isoliert, so merkwürdig, so anders als alle anderen denken. Vor allem wenn sie angefangen haben, über Jesus abzulästern oder wenn sie andere Christen mit blöden Witzen in den Dreck zogen. Und das, denke ich, das kann jedem von uns immer wieder passieren. Als junger Christ ist mir das öfter passiert, dass ich mich in solchen Situationen geschämt habe oder dass mir mein Glaube zumindest vorübergehend ein bisschen peinlich war. Und da hat mir oft der Mut gefehlt, die Initiative zu ergreifen zum Bekenntnis und zur Klarstellung falscher Auffassungen über Jesus. Warum eigentlich? Ich glaube, weil ich Jesus komplett unterschätzt habe und weil ich noch nicht begriffen hatte, wie viel größer Jesus ist im Gegensatz zu seinen Verächtern und wie gewaltig die Hoffnung, die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit, die er gerade in solchen Situationen schenkt, wo du wegen deines Glaubens in die Enge getrieben wirst. Und wenn dir da vielleicht die Spontanität fehlt und du denkst, ja Mensch, jetzt hätte ich doch eigentlich mal was sagen müssen, dann kann dir auch Gott hier noch den Mut schenken, später nachzufassen, vielleicht in Ruhe nochmal mit dieser Person zu sprechen, die dich angegriffen hat oder die deinen Glauben ins Lächerliche gezogen hat. Aber merkt euch nicht, euer Glaube an Jesus ist lächerlich, sondern die Lästerei der Ahnungslosen. Ich bin überzeugt inzwischen, dass Gottes Geist gerade in solchen Situationen die Kraft zum Widerstand gegen Angriffe von außen wie von innen schenkt und dass es sich lohnt, den Mund aufzumachen. Den kann ich aber nur kompetent genug aufmachen, wenn Jesus meinen Glauben in jeder Stunde weiter verfestigt, die ich mit ihm und beim Lesen seines Wortes in der Bibel verbringe. Ich brauche diese Stärkung durch sein gutes Wort, durch sein gutes Wort der Bibel, ohne die diese Stärkung nicht möglich wäre. Und außerdem schenkt er mir auch die Kraft, indem ich mich regelmäßig mit anderen Christen über das austausche, was ich als Angriff gegen unseren Glauben erlebe. Da möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch darüber austauscht. Wenn ihr in Frage gestellt werdet, wenn andere an Jesus zweifeln und ihr denkt, ja, eigentlich zweifle ich da auch ein bisschen dran, dann redet darüber, macht es zum Thema und arbeitet es auf. So wie es in der Brieffreundschaft von Paulus und Timotheus der Fall war. Durch die enge Verbindung mit Jesus auf verschiedene Art und Weise macht Gottes Geist widerstandsfähig, mutig und auch gelassener im Umgang mit Anfeindungen, im Umgang mit Verführungen und Verängstigungen, mit denen mich andere manchmal verunsichern wollen. Der zweite Punkt, der für den Glauben unverzichtbar ist, die Rettung durch Jesus vor dem Tod zum ewigen Leben ist eine Tatsache. Paulus schreibt ab Vers 9, er hat uns gerettet und dazu berufen, zu seinen Heiligen zu gehören. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Wir feiern heute bewusst nicht den Totensonntag, sondern den Ewigkeitssonntag, wegen dieser Tatsache. Nur weil Jesus uns rettet, bleiben wir dem übermächtigen Tod nicht ausgeliefert. Und dass wir ohne seine Hilfe rettungslos verloren wären, das wird uns hoffentlich eher früher als später klar. Mir wurde das erstmal so richtig bewusst, als ich mein bester Freund, der gerade noch fröhlich auf dem Moped unterwegs war, an der Wingertsmauer das Genick gebrochen hatte. Und dem sind noch viele Momente gefolgt, wo mir klar war, wie zerbrechlich mein Leben ist, auch als junger Mensch, wie schnell es zu Ende sein kann und wie wichtig es ist, dass ich in Gottes Ewigkeit verankert bin durch Jesus Christus. Wenn es mir so richtig gut geht, dann kann ich die Macht des Todes relativ leicht verdrängen. Das gelingt auch 80-Jährigen noch ganz gut. Aber irgendwann dämmert es mir, dass ich ihn vielleicht durch Vorsicht und Geschick eine Weile hinauszögern kann. Ich werde ihm aber niemals endgültig von der Schippe springen können. Nicht aus eigener Kraft. Nicht mit der besten medizinischen Hilfe. Es mag ja sein, dass Mediziner selbst 90-Jährige noch reanimieren, aber sie können kein Leben nach dem Tod schenken. Und manche lassen sich tiefkühlen in der Hoffnung, dass sie die Medizin der Zukunft wieder zum Leben erweckt. Aber selbst wenn das mal gelingen würde, dann wäre das auch nur wieder vorübergehend. Und es wäre vor allem in einer kein bisschen besseren Welt. Und angesichts dieser Tatsache gibt es keine größere Botschaft für unsere vergängliche und vom Tod und von Zerfall gezeichneten Welt als die, dass Gott sich entschlossen hat, dort herauszuholen, zu sich heim ins Leben. Er wollte, dass aus todgeweihten Sündern Heilige werden, das heißt Menschen, die wirklich zu ihm gehören, die ewig bei ihm sein dürfen. Und diesen Entschluss hat Gott längst gefasst. Er hat ihn in Jesus Christus längst gefasst, vor Grundlegung der Welt, heißt es sogar im Epheserbrief. Und er hat es, indem dass Jesus Mensch wurde, endgültig ans Licht gebracht und mit seinem Tod und seiner Auferstehung in die Tat umgesetzt. Und das ist wichtig, durch ihn ist der Tod tatsächlich nicht nur geistlich, sondern auch körperlich besiegt. In dem für uns hingegebenen und auferweckten Leben Jesu steckt also auch das ewige Leben für uns. Und das wird uns überbracht durch Jesus als persönliches Geschenk Gottes aus Gnade. Das schärft Paulus Timotheus nochmal ein. Und für uns muss das in einer inzwischen völlig diesseitig orientierten Welt wieder ein ganz entscheidender Punkt werden, was uns selber trägt und was wir auch anderen weitergeben müssen. Dieser Punkt des ewigen Lebens gehört unverzichtbar zum Evangelium. Im Sieg über den Tod und im Ende der Vergänglichkeit, da liegt die lebensverändernde Durchschlagskraft des Evangeliums. Es gibt keine bessere Botschaft für diese Welt. Und diese begründete Hoffnung, die lähmt nicht, die verängstigt nicht und sie macht auch nicht bequem, sondern im Gegenteil, das haben wir vorhin sehr schön in diesem Poetry gehört, sie macht aktiv, sie gibt Kraft fürs Diesseits und zwar genau dann, wenn es richtig schwierig wird. Gerade im Leid gibt sie Kraft durchzuhalten. Sie gibt Kraft, Gottes Botschaft weiterzugeben und fröhlich in die Zukunft zu leben und zu schauen, Hoffnung zu geben, gerade dann, wenn es hier lebensgefährlich wird. Ich finde es tragisch, wenn Christen diesen zentralen Punkt der guten Nachricht Gottes verwässern oder ihn sogar ganz fallen lassen, weil sie nur an diesem Leben und seinen vermeintlichen und erhofften Annehmlichkeiten hängen. Wer meint, es wäre unsere erste Christenpflicht, sich selbst und anderen das Paradies auf Erden zu schaffen, der liegt daneben. Das hat uns Jesus nie geboten, weil er was Besseres vorbereitet hat, etwas, was wir grundsätzlich nicht schaffen können. Und wer das nicht mehr sieht, der erliegt einem einseitig-diesseitigen Trugschluss, der nicht zu Gott hin, sondern letztlich von Gott wegführt. Timotheus musste unbedingt so eine Umdeutung des Evangeliums abwehren. Und dazu hält Paulus den Kern der guten Botschaft von Jesus noch einmal durch ein ganz großes Aber fest und belehrt die Zweifler eines Besseren. Vers 10. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Das ist kein menschlicher Wunschtraum, das ist keine Philosophie und das ist auch keine Schwärmerei, das ist eine Wirklichkeit, die Gott selbst geschaffen hat. Und nur wenn das eine Tatsache ist, können wir die Ewigkeit unser Zuhause nennen. Noch ein Punkt, der unverzichtbar für den Glauben ist, das Evangelium von Jesus wird bewahrt bleiben. Das hat Paulus dem Timotheus noch einmal als Vermächtnis mitgegeben. Er soll gewiss sein, dass Gottes Geist selbst dabei hilft, das kostbare Gut des Evangeliums vor Verfälschung zu bewahren. Auch Paulus hält felsenfest am Evangelium von Jesus fest, obwohl er wegen seinem Glauben, gerade als er diesen Brief schreibt, im Gefängnis sitzt. Und diesmal, das können wir in dem Brief nachlesen, hat er keine Hoffnung mehr, freizukommen. Er wartet dort auf seine Hinrichtung. Er weiß, dass sein letztes Stündlein bald geschlagen hat. Aber dank der Kraft des Geistes Gottes hat er Zuversicht, hat er Hoffnung, und zwar so viel, dass er seinen ebenfalls leidenden Kollegen Timotheus mit einem gewaltigen Brief ermutigen kann. In so einer Situation macht doch niemand mehr fromme Sprüche, hinter denen nichts ist. Paulus weiß es, dass es die Auferstehung der Toten gibt. Er weiß um das ewige Leben wegen seiner eigenen Begegnung mit Jesus und aufgrund der vielen Augen- und Ohrenzeugen, mit denen er gesprochen hat. Und wegen dieser befreienden Botschaft lohnt es sich zu leiden bis hin zum physischen Tod. Weil diese Botschaft uns die letzte Furcht vor dem ewigen Tod nimmt und auch vor Gottes Gericht. Das muss Paulus seinem Freund Timotheus hier einfach nochmal schriftlich mitgeben. Man könnte fast sagen, das ist der Impfschutz für die Seele. Das ist das, was wir eigentlich brauchen. Das ist das, was ins Leben führt. Er schreibt, Vers 11, Gott hat mich eingesetzt, damit ich diese gute Nachricht als Apostel und Lehrer verbreite. Deshalb erleide ich all das. Aber ich schäme mich nicht dafür. Denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und ich bin überzeugt. Er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Halte dich an das Vorbild der unverfälschten Rede, die du von mir gehört hast, und bleibe in dem Glauben und in der Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus kommen. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir die Kraft dazu geben. Da steckt nochmal alles drin, was den Glauben festmacht. Und für diese starke Botschaft braucht sich wirklich niemand zu schämen. Der Tod ist durch Jesus Christus besiegt. Das ist nur deswegen die beste Nachricht für die Welt, weil es eine Tatsache ist. Und diese Botschaft wird auch für die Zukunft bewahrt bleiben, egal wie viele Versuche unternommen worden sind und noch unternommen werden, um diese Botschaft zu entschärfen, abzuwerten, umzudeuten oder sonst was damit zu machen. Gott sorgt dafür, dass seine Botschaft für die Welt in dieser Welt bleibt, bis er wiederkommt, indem er Jesu Zeugen beisteht, egal ob die Angriffe von außen oder von innen kommen mögen. Verwirrende Internetseiten und Bücher werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt. Also lasst uns am Ewigkeitssonntag die ewige Verlässlichkeit von Gottes guter Botschaft feiern und lasst uns aufs ewige Leben als eine Realität freuen, weil wir durch Jesus den Tod nicht mehr fürchten müssen. Und daraus nehmen wir in einer vergänglichen Welt die Kraft zum Leben, im Glauben und in der Liebe, die nur aus der Verbundenheit mit Christus Jesus kommen kann. Amen. Lieber Herr, wir können das in seiner ganzen Tragweite gar nicht fassen, was du uns da eröffnest. Dass wir wirklich in Ewigkeit leben dürfen, dass du unseren vergänglichen Körper und unsere Seele retten wirst, dass du unseren vergänglichen Körper in einen unvergänglichen verwandeln wirst und dass wir in einer neuen Schöpfung mit dir ungestört zusammen sein dürfen. Herr, lass uns diese großartige Aussicht nicht unter den Teppich kehren und alles nur ins Diesseitige ziehen, sondern gib uns dadurch die Kraft, auch in schwierigen Zeiten hier auszuhalten, um deinetwillen und auch, indem wir die Hoffnung für andere ausstrahlen, denen sie bis jetzt noch fehlt. Hilf du uns dazu, als einzelne Person, aber auch als ganze Gemeinde. Amen.